Willkommen, liebe ZuhörerInnen beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Ich bin im Gespräch mit besonderen Menschen über das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute spreche ich mit Bruno Bitterli. Er ist Autor verschiedener Bücher, die er mit Hilfe seines Kontakts zur geistigen Welt geschrieben hat, darunter das Buch Tod und Leben. Heute leitet er ein Zimmermannsgeschäft. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Ich wünsche ein inspiriertes Zuhören. Lieber Bruno, es ist schon viele Jahre her, seit du das Buch Tod und Leben verfasst hast. Es ist ein Buch, in dem ich immer wieder lese und gelesen habe in den vergangenen Jahren, das mir geholfen hat, meinen eigenen Umgang mit dem Tod immer wieder zu überdenken und neue Blickwinkel einzunehmen. Ich freue mich sehr darauf, mich heute mit dir über einige dieser Blickwinkel unterhalten zu dürfen. Herzlich willkommen, Bruno, zu unserem Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Dein Buch Tod und Leben hast du mit dem Kontakt zur geistigen Welt verfasst. Genauer mit der damals schon verstorbenen Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross. Das Channeling ist eine Möglichkeit, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Du beschreibst in deinem Buch, dass vor mehr als 20 Jahren in deinem 32. Lebensjahr dein Kanal aufgegangen ist. Magst du zu Beginn unseres Gesprächs erzählen, was das heißt, der Kanal ist aufgegangen und wie du das erlebt hast?
Ja, liegt tatsächlich schon eine Weile zurück, dieses Erlebnis. Es war so, dass ich selber zu Medien gegangen bin zu dieser Zeit, weil ich mich von dieser Welt sehr hingezogen fühlte. Das war ein längerer Weg, sage ich mal, mit auf der einen Seite Übungen, aber in erster Linie ging es darum, mir meiner blinden Flecken auch bewusst zu werden. Und jetzt so das stärkste Erlebnis für mich oder wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ging der Kanal auf, ich war mit meiner Herkunftsfamilie, war ich gemeinsam im Wald. Es war der 24. Dezember. Wir hatten Weihnachten gefeiert und fanden, es wäre jetzt schön noch in den Wald, weil es so viel Schnee hatte, zum Wiesenberg eben zu wandern. Das haben wir dann gemacht. Und als dann das Feuer brannte und wir so in der Schneelandschaft im Wald ein bisschen zur Ruhe kamen, lehnte ich an einen Baum. Und dann, ich kann es vielleicht am besten so sagen, es ging so wie eine Kraft durch mein Scheitelchakra. Und die war sehr stark und da meldete sich damals Nikodemus, er werde jetzt durch mich arbeiten und dann hat das eigentlich so für mich begonnen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ausbildung, auch keine therapeutische und gleichwohl startete dann eben eine Beratertätigkeit, wo Nikodemus dann durch mich wirkte und ich arbeitete zu diesem Zeitpunkt dann als Medium in einem klassischen Sinne.
In der Zwischenzeit arbeitest du vor allem in einer Zimmermannsbude, du leitest eine Zimmermannsbude. Was sind denn die Gründe, dass du dich so entschieden hast, jetzt einen anderen Weg zu gehen?
Der zentrale Punkt, glaube ich, liegt darin, jetzt wirklich aus meiner Entwicklungsgeschichte heraus betrachtet, dass zu Beginn war es für mich eine Aufgabe, wie den Weg in mein höheres, oberes Wesen zu bahnen und ich sage mal, diese Wesensaspekte zu kontaktieren und in Kontakt zu kommen in mir. Und so in der zweiten Lebenshälfte ging es vor allem dann darum, eigentlich auch diese Ebenen komplett zu erden. Und ich sage mal, diese handwerkliche Tätigkeit oder auch die Auseinandersetzung mit der Bauherrschaft, die Auseinandersetzung mit Offerten, Preisgestaltung, diese ganz irdischen Dinge, die zu meistern, war für mich eigentlich eine fast noch größere Herausforderung. Und ich denke, ich bin jetzt dann so einen Punkt angelangt, wo eben diese beiden Pole gut synchron in mir existieren können, wo es nicht ein Entweder-Oder gibt. Und so denke ich, war jetzt diese, ja, betrachte ich diese Arbeit als ein Geschäft, ein Zimmermannsgeschäft auf die Erde zu bringen, so als eigentlich ein Erdungsprozess.
Jetzt sagst du, du vereinst wieder beide Aspekte in dir. Weckt das auch in dir das Bedürfnis, wieder vermehrt mit Menschen zu arbeiten oder wieder vermehrt das Channeln zu nutzen, die Fähigkeit des Channelns?
Die Fähigkeit zu channeln, also das hat in mir ganz verschiedene Phasen eigentlich, hatte ich damit. Es war für mich ein Entwicklungsweg. Das hat eigentlich begonnen eben, dass ich zu Beginn die geistige Welt gewissermaßen überbewertet habe und eigentlich alles, was von oben herabgekommen ist, als Mitteilung, als die hundertprozentige Wahrheit betrachtet habe und ich mich vollumfänglich auch führen ließ aus der geistigen Welt. Das ist dann mit der Zeit, hat sich das ein bisschen aufgeweicht und ich habe, es war eher so ein, wie ein Kind-Eltern-Verhältnis, das Channeln. Also ich habe dann die geistige Welt auch ein bisschen überhöht. Durch die verschiedenen Phasen, dann gab es dann auch eine Abnabelungsebene, wo ich wieder ganz auf mich gestellt wurde. Auf der einen Seite hat sich dann auch die geistige Welt phasenweise von mir zurückgezogen und auf der anderen Seite wollte ich das auch, aber es war auch ein schmerzlicher Prozess, weil es war sehr angenehm, auch eigentlich immer so tolle Erkenntnisse und tolle Betrachtungen so frei Haus geliefert zu bekommen.
Und wie ist das heute?
Heute ist es so, dass ich ein erwachsener Mann bin, mit vielen irdischen Erfahrungen auch im Gepäck. Und ich bin, wenn ich irgendwo anstehe, nicht mehr weiterkomme, dann war früher eigentlich immer die erste Reaktion, helft mir, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter. Und jetzt ist es eher so, dass ich mich zuerst dann das Innere in mir wende. Und schlussendlich ist das natürlich dann auch wieder auch die geistige Welt. Also es ist nicht mehr so, ich sage mal, vertikal mein Weltbild, sondern es ist eher 100% nach innen gerichtet. Und dort hoffe ich, dass sich die geistige und die irdische Welt eben gewissermaßen vermählen.
Also über dein Inneres bist du eigentlich in Kontakt mit der geistigen Welt, über den Kontakt in deine Mitte oder in dein Herz.
Ja, es ist eigentlich so wie über das Obere, das Höhere, konnte ich dann wieder weitere Schritte nach innen machen und hoffe, dass das weitgehend integriert ist und deswegen genieße ich eigentlich auch die Autonomie, die damit einhergeht, weil eben das Verhältnis mit zur geistigen Welt war über gewisse Strecken war ein Lehrer-Schüler-Verhältnis oder dann wieder ein Eltern-Kind-Verhältnis. Und eigentlich dann der Zusammenarbeit mit Elisabeth Kübler-Ross wurde es dann eigentlich ein Verhältnis auf Augenhöhe. Und deswegen hat mir dieses Buch auch sehr Spaß gemacht und ich habe das eigentlich in sehr guter Erinnerung, weil ich diese Zusammenarbeit hat wirklich auf Augenhöhe stattgefunden. Und deswegen habe ich mich dort auch am wohlsten gefühlt.
Also es war eigentlich wie eine Kollaboration.
Ja.
Hast du den Eindruck, deine eigene Medialität oder deine Fähigkeit, diesen Kanal zu öffnen und in Verbindung zu sein mit der geistigen Welt, hast du den Eindruck, das hat dein Verhältnis zum Tod und zum Sterben verändert?
Ja, das ist definitiv so, dass das meine Einstellung zum Tod verändert hat. In erster Linie deshalb, weil die geistige Welt natürlich nicht in dieser Form an die Zeit gebunden ist und der Körper, in dem wir wohnen, halt ein der Zeit unterstelltes Phänomen ist. Und in diesem Zusammenhang weicht sich mit zunehmendem Kontakt mit der geistigen Welt, weicht sich dieses Verhältnis von ich werde geboren, ich sterbe auf, weil eine neue Ebene dazukommt. Weil das Bewusstsein auch, ich bin mehr als mein Körper, ständiger Begleiter ist bei der Arbeit mit der geistigen Welt.
In dem Buch verortet ihr den Tod inmitten im Leben. Also der Tod wird nicht als Gegenteil des Lebens beschrieben, sondern vielmehr als Teil des Lebens und als Helfer des Lebens. Wie kann ich das verstehen? Inwiefern steht der Tod im Dienst des Lebens?
Oh, das ist ein großes, weites Thema. Inwieweit steht der Tod im Dienste des Lebens, wenn der Tod als der Beender des Lebens dasteht, dann hat es etwas sehr Furchteinflößendes, etwas Finales, etwas Abschließendes. Dann hat es die Funktion, dass, also in diesem Sinne, eben ich starte eine Inkarnation, respektive ich werde auf die Erde geboren und dann mit dem Sterben wird eigentlich meine Existenz ausgelöscht, dann bekomme ich ein sehr enges Verständnis vom Tod. Wenn der Tod aber ins Leben rückt, dann steht er eigentlich dem Leben zu Diensten, im Sinne von der Tod eliminiert das, was nicht mehr benötigt wird. Das, was keine Entwicklung mehr generiert, das, was, ich sage mal, vielleicht wie ein Sprung in der Schallplatte ist, kann der Tod eliminieren und in diesem Sinne wird er dann zu einem Helfer, wird er zu etwas, das Dinge auch aus dem Weg räumt, an die wir uns zwar vielleicht gebunden haben, mit denen wir vielleicht verquickt sind, aber die nicht wirklich zu unserer Entwicklung beitragen.
Du beschreibst ja auch wirklich Wesensaspekte aktiv in den Tod zu begleiten. Kannst du beispielhaft erklären, was du damit meinst?
Ich meine damit, dass normalerweise ist eigentlich liegt so die angeborene Tendenz, liegt ja bei uns Menschen darin, dass wir versuchen, Dinge am Leben zu behalten. Wir versuchen, uns selber am Leben zu halten, wir versuchen, unsere Mitmenschen am Leben zu halten und das ist so tief in uns verankert, dass wir instinktiv, möchte ich schon sagen, das Gefühl haben, wenn etwas auf dem Weg zum Sterben ist, ist es auf dem falschen Weg. Und mit dem Blickwinkel eigentlich eine Bahn vorzubereiten, respektive die Dinge auch einzuladen, dass, wenn sie reif sind, zu sterben, eine neue Möglichkeit eröffnet. Und in dieser Hinsicht muss das ein bisschen gelernt sein, weil wir eben getrimmt sind, dahingehend, dass wir Dinge möglichst am Leben erhalten wollen, wo es dann eben darum geht, eigentlich eine Atmosphäre zu schaffen im eigenen Inneren, Aspekte auch einzuladen, zu sterben und mich nicht instinktiv versuche, die Aspekte in mir alle am Leben zu erhalten. Ist ein bisschen schwierig formuliert.
Kannst du ein Beispiel nennen? Was könnten das für Aspekte sein?
Es kann in erster Linie natürlich, ist es vielleicht ein Aspekt, der mir Schmerzen bereitet, oder ein Aspekt, der ein bisschen quer in der Landschaft steht. Zum Beispiel eben kann das eine Eifersucht sein, oder es kann vielleicht auch das Gefühl sein, ich genüge nicht, vielleicht sogar auch hohe Ansprüche und so weiter. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Die Frage ist ja eigentlich immer nur die, ist der Aspekt reif, dass er stirbt? Und er stirbt ja dann, auch wenn es stimmig ist in einem Gesamtkontext. Ich habe mich auch dahingehend ertappt, dass ich dann, wenn ich mühsame Zustände in mir hatte, wenn es für mich schwierig war, dass ich dann versucht habe, so quasi diesen Aspekt durch den Todeskanal in mir zu pressen. Aber das ist natürlich dann nicht möglich, sondern es ist ja eigentlich ein organischer Prozess. Das Sterben ist in diesem Sinne normalerweise ein organischer Prozess. Ich als Mensch habe dann einfach die Möglichkeit, welchen Rahmen ich gestalte, sei dies eben beim körperlichen Ableben oder sei dies dann auch einfach, wenn Aspekte meines Wesens ableben. Und in dieser Hinsicht verläuft es sehr parallel, und eine wichtige Botschaft, oder die ich in der Zusammenarbeit auch mit Elisabeth Kübler-Ross gelernt habe, ist eben, dass es da nicht der Tod gibt, wo mein Körper ablebt, und daneben gibt es nichts, sondern es gibt einen Tod, wo mein Körper ablebt, und es gibt eben auch den Tod, den wir zahlreich durchleben, während wir mitten in einer Inkarnation sind. Und mit diesen beiden Elementen zu arbeiten, finde ich, macht Spaß und finde ich, gibt eine neue Dimension auf der einen Seite für die Vorbereitung auf das wirkliche Ableben des Körpers und auf der anderen Seite auch in meinem Alltag zu schauen, hat dieser Aspekt von meinem Wesen noch eine Funktion oder ist es nur noch ein Retro-Objekt so quasi, das ich gerne habe, weil ich daran gewohnt bin, aber nicht, weil er eine Funktion hat. Eben ist die Eifersucht einfach etwas, an das ich mich gewöhnt habe, oder zeigt mir allenfalls die Eifersucht auf, wo ich eigentlich hin möchte, weil dieser Mensch, auf den ich eifersüchtig bin, etwas symbolisiert, was ich in meinem Leben verwirklichen möchte.
Ja. Wir werden ja vom Leben auch immer wieder aufgefordert, Aspekte sterben zu lassen oder immer wieder an Orte hingeführt, wo wir Dinge gehen lassen müssen, weil sie von außen beendet werden, sei es im Beruf oder in Beziehungen. Also auch dann plädierst du quasi dafür, ganz bewusst diese Aspekte in den Tod zu begleiten.
Ja, der Tod ist, oder ich sage mal, der Todeskanal, das ist vielleicht ein bisschen plastisch benannt, aber der Todeskanal hat ja dann immer auch die Möglichkeit oder beherbergt die Möglichkeit zu sehen, an was ich gebunden bin. So quasi, bin ich bereit, diesen Menschen gehen zu lassen, innerlich vielleicht sterben zu lassen? Bin ich bereit, diesen Aspekt in mir sterben zu lassen? Oder bin ich dermaßen verquickt und verbunden mit diesem Aspekt, dass ich nicht bereit bin, diesen Aspekt sterben zu lassen? Und in diesem Sinne ist eigentlich auch dieser Sterbekanal eigentlich eine Möglichkeit zu sehen, inwieweit ich mit diesen Aspekten identifiziert, respektive abhängig bin. Und so ist es für mich ein gewissermaßen ein Gradmesser bezüglich meiner Identifikation. Ist das verständlich?
Das ist verständlich, ja. Ich würde jetzt mal sagen, den Tod als Helfer des Lebens zu bezeichnen, ist nicht besonders populär. Also da gibt es viel Gegenkraft in der kollektiven Wahrnehmung, wie wir den Tod wahrnehmen. Du beschreibst auch, wie der Tod eigentlich, wie gefeiert wird in unserer Gesellschaft, wenn der Tod bezwungen wird, sei es in Blockbuster-Movies, wo wir Helden haben, die den Tod bezwingen, oder auch in der Medizin, wo Ärzte und Ärztinnen ganz im Dienst stehen davon, den Tod zu bezwingen oder zu verhindern. Also man kann sagen, diese kollektive Wahrnehmung, wie wir mit dem Tod umgehen, hat weitreichende gesellschaftliche Folgen, oder?
Ja.
Was hast du den Eindruck, den Tod als Miesepeter zu betrachten? Inwiefern wirkt sich das gesellschaftlich aus?
Ich finde beispielsweise bei der Phase, die Gesellschaft durchgelebt hat mit Corona, ist es sehr, sehr, sehr sichtbar geworden. Die riesengroße Hysterie, die Übersäuerung, die diesbezüglich stattgefunden hat, die kollektive Übersäuerung, war für mich immer wieder ein sehr guter Hinweis, wo eigentlich die Gesellschaft bezüglich des Todes steht. Also das war alles andere als ein entspannter Umgang. Man hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. In der Tiefe betrachtet war es eigentlich vor allem ein Aufleben von der Angst vor dem Tod, was man gesehen hat, der Tod, der so in die Nähe kam. Dann wurde das natürlich auch massiv aufgebauscht. Ich finde eine pragmatische Begegnung bezüglich dem Tod, finde ich, also dem, ich sage jetzt mal, dem Möglichkeit zu sterben, finde ich sehr wichtig, dass man ganz praktische Maßnahmen einleitet, dass das nicht geschieht, dass man schaut, dass Menschen nicht mit 200 Stundenkilometern durch die Gegend rasen und dann irgendwo Menschenleben aufs Spiel setzen. Das finde ich eigentlich eine sehr lebensfördernde Maßnahme. Aber was jetzt eben bei dieser Corona-Geschichte geschah, war eigentlich, uiuiui, wir müssen alles, auch das Irrationale in Bewegung setzen, damit wir nicht vom Tod getroffen werden. Und das hat so ein fratzenhaftes Gesicht bekommen.
In eurem Buch wird die Angst und der Tod auch als das folgeschwerste Duo auf Erden beschrieben. Die Ursachen für diese tiefe Angst vor dem Tod, wo verortest du die?
Ich verorte diese ganz tiefe Angst vor dem Tod wirklich dahingehend, dass wir Menschen dazu geneigt sind, uns so stark mit dem Körper zu identifizieren, und in der Realität leben, wir sind unser Körper und der Körper spricht eine ganz klare Sprache. Ich werde geboren, ich wachse, ich sterbe. Und wie mehr ich mit dieser körperlichen Ebene, rein mit dieser körperlichen Ebene identifiziert bin, umso mehr habe ich Angst, dass, wenn mein Körper ablebt, dass ich dann nicht mehr existiere. Und ich finde diese Angst davor, nicht mehr zu existieren, finde ich durchaus berechtigt. Also ich persönlich ich finde das kein angenehmer Gedanke, dass ich nicht mehr existiere. Aber diese Sichtweise kommt alleine daher, dass ich keinen Zugang habe zu anderen Wesensaspekten, zu den Wesensaspekten meines Wesens, die eben nicht an die Zeit gebunden und an das Körperliche gebunden ist, sind.
Also den Tod wirklich mehr als Veränderer verstehen und als Veränderer während des Lebens und der physische Tod als ganz großer Veränderer, wo wir nicht mehr in der Körperlichkeit, sondern in der Außerkörperlichkeit weiter existieren.
Genau, und in diesem Zusammenhang ist es natürlich, wenn ich mit den feinstofflichen Körpern meines Daseins, meines Wesens wirklich in Kontakt bin, dann ist eine Folge daraus, dass ich keine Angst mehr haben muss, wenn der Körper ablebt. Ist natürlich so einfach dahingesagt, ist ein sehr langer Prozess, das wirklich zu realisieren, und ich behaupte nicht, dass das bei mir jetzt schmerzfrei oder prozessfrei ein lockeres Rübergleiten in die rein geistige Ebene sein wird. Aber ich finde, es lohnt sich durchaus, eben zu Zeiten, wo ich hier in dieser Inkarnation bin, es lohnt sich durchaus, eben einen Kontakt mit meinen feineren Wesensaspekten aufzubauen.
Jetzt gibt es die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, und es gibt aber auch die Auseinandersetzung, dass nahestehende Menschen sterben, dass wir sie verlieren, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und das bleibt doch einfach eine große Herausforderung. Ich kann schon sagen, die transformieren sich und irgendwo sind sie noch da. Und dennoch geht da ganz viel verloren. Wir können mit den Liebsten nicht mehr Kaffee trinken und nicht mehr ins Kino gehen und uns nicht mehr berühren und küssen und lieben. Also diese Dimension geht verloren. Und das bleibt eine große Herausforderung. Würdest du dem zustimmen?
Absolut. Ich finde das eine riesengroße Herausforderung. Und das finde ich, für mich persönlich ist es eine größere Herausforderung als das eigene Ableben.
Was mich ganz berührt hat in eurem Buch, ist ein ganz kurzer Abschnitt, wo die Sprache ist von der Trauer und dass die Trauer eigentlich auch eine Hilfskraft ist, diesen Sterbeprozess geschehen zu lassen. Also dem würdest du einen wichtigen Stellenwert einräumen, dem Trauern.
Ja, definitiv. Die Trauer, die Kraft der Trauer erlebe ich so, dass sie sich jetzt ein bisschen als Geste eher zusammenzieht. Es ist etwas, das in die auch eine gewisse Schwere mit sich bringt. Ein Zurückziehen, ein Einsinken. Und ich habe den Eindruck, dass der Tod und sich wirklich berühren lassen sehr viel miteinander zu tun haben. Und ich denke, ich gehe davon aus, dass die Trauer eine Atmosphäre schafft, in der ich ganz, ganz tief in mich einsinken kann und mich tief berühren lässt, mich auch tief anrühren lässt vom Leben. Und in dieser Hinsicht denke ich, dass, oder gehe ich davon aus, dass die Trauer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, der mich darin unterstützt, an den Transformationspunkt zu kommen, wo dann eben der Tod wirkliche Veränderung bewirken kann. Wirkliche Veränderung in der Tiefe.
Ist das auch so der Ort? Also wir haben jetzt vorhin davon gesprochen, von diesem Duo Angst und Tod. Und es gibt auch eine Passage im Buch, wo die Sprache ist davon, dass eigentlich der Tod und die Liebe zusammengehörig sind. Hat das damit zu tun, wenn du von diesem Trauerprozess sprichst, der wirklich stattfinden kann? Hast du den Eindruck, das ist auch so der Ort, wo sich der Tod und die Liebe begegnen?
Wo sich der Tod und die Liebe begegnen. Ich habe den Eindruck, dass der Tod, wenn die Liebe wirklich da ist, ganz natürlich seine Arbeit erledigen kann. Und dass, wenn ich den Tod verdrängen muss, eigentlich dies schon ein Hinweis darauf ist, dass die Liebe nicht wirklich da sein kann. Also das heißt eigentlich, dass die Angst vor dem Tod schon von einem gewissen Maß an Abwesenheit von Liebe zeugt.
Also der Tod ist ein großer Lehrer.
Definitiv und schön, wenn er da sein darf und wenn er wirken darf. Aber wie gesagt, wie du angetönt hast, es wäre dann absolut verfehlt zu sagen, dass das einfach eine lockere Angelegenheit ist. Das wäre dann irgendwo dann auch so esoterisch abgehoben, das Gefühl zu haben, dass dann, wenn ich den Tod integriert habe, dass dann alles nur noch durch Butter geht. Nein, es ist und bleibt ein schmerzlicher Prozess. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, schon viel von der Energie Liebe in meinem Wesen ankommen zu lassen, dann ist das sicherlich eben dann eine Hilfe, auch diesen Schmerz aushalten zu können, aber schmerzlich bleibt es so oder so. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum.
Es gibt so einen Teil meiner Erfahrung mit der Liebe, gerade wenn es so darum ging, nahestehende Menschen loszulassen, dass ich auch das Gefühl hatte, diesem Loslassen liegt auch die Liebe inne. Also wenn ich wirklich bereit bin, auch jemanden ziehen zu lassen, dass das eigentlich ein Liebesakt ist.
Das berührt mich sehr.
Aber eben. Auch das ist ein Ort, der immer wieder neu gefunden werden möchte.
Es ist nicht irgendwann mal so erreicht, sondern das ist immer wieder eine neue Konstellierung und eine neue, mich in den Umständen gewissermaßen wiederfinden und entdecken, wie ich dann jetzt auf die entsprechenden Umstände reagiere oder wie sich Aspekte meines Wesens auf diese Umstände jetzt resonieren. Genau.
Jetzt du mit diesen Einblicken in die geistige Welt oder mit dieser Brücke zur geistigen Welt, diesem Einblick in diese Inkarnationszyklen, die wir da offenbar durchlaufen, was ist so dein Eindruck? Ich frage jetzt mal, was soll das Theater mit diesem Hin- und Hergehen zwischen Leben und geistiger Welt? Was ist da so dein Eindruck? Was soll das Ganze?
Ja, ich maße mir da nicht an, dass ich das im Überblick habe oder dass ich das, ich denke oder ich gehe davon aus, dass die Schulungen und die Lernprozesse auf der irdischen Ebene so umfangreich, so tiefgehend und so weitreichend sind, dass es ein Segen ist, dass diese verschiedenen oder diese großen Themen in kleinen Kapiteln begangen werden können und dass es eigentlich ein großer Segen ist, dann auch wieder mal auf die Stopp-Taste drücken zu können und dann wieder mal auf die Start-Taste drücken zu können, dass es Pausen gibt dazwischen, dass es Erholungsphasen gibt. Und in diesem Sinne erachte ich es eigentlich als einen Segen. Und ich weiß, als ich begonnen habe, mit einer Techiel zu arbeiten, da hatte ich ein Seminar und dann hat dann die geistige Welt so quasi gesagt, ja, und bei meinem Medium, das wäre jetzt die 973. Inkarnation. Als ich dann wieder so im Bruno-Bewusstsein war nach diesem Seminar oder auch nach diesem Channeling, dann muss ich dann das zuerst einmal ein bisschen verkraften und sacken lassen und dachte, nein, das darf doch nicht sein. 973 Inkarnationen. Genau, und das wirkt immer noch ein bisschen.
Du bist dich immer noch am Erholen von dieser Inkarnation nach vielen Jahren.
Genau.
Wie gesagt, das liegt schon einige Jahre zurück, dass du das Buch verfasst hast und eben dich auch so ausgiebig in diesen Dimensionen bewegt hast. Ein Anliegen damals des Buches war, das Überschreiten der Grenze zwischen dies und jenseits von dem magischen Firlefanz zu befreien und dass das etwas Natürliches werden darf. Hast du den Eindruck, in der Zwischenzeit hat sich da etwas verändert?
Es hat schon ein Umdenken stattgefunden. Und mit dem Firlefanz vielleicht, um das noch ein bisschen zu definieren, Firlefanz auf der einen Seite vielleicht auch so ein bisschen das esoterisch glitzernde Zugemüse oder vielleicht auch der Bereich von to be special, wenn man das Gefühl hat, mit der geistigen Welt in Kontakt zu stehen. Das wurde auch gemeint mit dem Firlefanz, dass es eigentlich etwas ganz Natürliches ist, mit der geistigen Welt in Kontakt zu sein, dass das etwas ist, das in jedem Menschen geschieht, auch wenn der betreffende Mensch allenfalls keinen Zugang dazu hat, es geschieht dennoch. Das in Kontakt sein mit der geistigen Welt ist eigentlich etwas Urmenschliches. Dass wir im Laufe unserer Zuwendung zum rein naturwissenschaftlichen Denken halt auch verloren haben. Und jetzt habe ich schon den Eindruck, das bekommt wieder einen gewissen Stellenwert und die Gesellschaft ist daran, wieder diese Ebenen neu zu entdecken.
Manchmal mit dem Firlefanz dazu.
Genau.
Genau. Es ist auch etwas, was im Buch immer wieder erwähnt wird, dass die strikte Trennung zwischen dies und jenseits eine totgeweihte Grenze ist. Dass sich das auch verändern wird in Zukunft.
Genau, dass das durchlässiger wird, dass der Kontakt mit Wesenheiten, die nicht inkarniert sind, etwas Natürliches ist. Ja, genau.
Ein Aspekt, der auch beschrieben wird, ist, dass das Ego, der Verstand und das Ego so jene Instanzen sind, die eigentlich auch im Weg stehen, wenn es darum geht, die Angst und den Tod zu entkoppeln. Was können wir dem Verstand und dem Ego entgegensetzen? Wie komme ich in Kontakt mit anderen Aspekten von mir als dem Verstand und dem Ego und wie kann ich das in mir unterscheiden?
Ich finde, die grundsätzliche Frage stellt sich oder stellt sich in jedem Menschen: Bin ich bereit, in die Tiefen meines Wesens hineinzugehen und mich mit diesen Tiefen meines Wesens zu konfrontieren? Oder genügt es mir, wenn ich alleine im Verstandesbewusstsein zu Hause bin, respektive mich alleine oder hauptsächlich im Verstandesbewusstsein bewege? Und ich habe den Eindruck, dass es wie um einen inneren Ruf handelt, der mich dann in diese Bereiche meines Wesens trägt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, wo ich mich dann hin bewege, respektive hinarbeite, weil es kommt ja normalerweise nicht einfach so angeflogen, sondern es geht ja auch oft durch eben schmerzliche Schichten, die mir im Wege stehen, um mit der Liebe, mit dem Bewusstsein in mir in Kontakt zu kommen. Also in dieser Hinsicht ist es die grundsätzliche Entscheidung: Will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Weil dieser Weg auch natürlich eben nicht nur von wunderbar duftenden Blumen begleitet ist, sondern oft auch von schwierigen Energiekonstellationen, denen ich zu begegnen habe, um dann auch in das Dahinterliegende zu gelangen.
Und das Dahinterliegende wäre die Seele?
Das Herz, die Seele, die Liebe, das eben das Bewusstsein, das dann weitergeht als das an das Räumliche und Zeitliche Gebundene.
Es gibt einen Satz im Buch, der mich so berührt hat. Und zwar ist es der Vorschlag, den Tod in sich erklingen zu lassen. Wenn du den Tod jetzt gerade in dir erklingen lässt, was kommt dir da noch spontan dazu in den Sinn?
Also, wenn du das so sagst, dann habe ich keine gedankliche Verbindung, sondern ich spüre gleich so in meinem Körper Aspekte, die spannen. Ich spüre das ganz körperlich und das würde ich sagen, das sind so eben Aspekte oder Energieformationen in mir, die sich vor dem Tod noch fürchten.
Also es gibt noch einige Tode zu sterben.
Es liegt noch etwas vor dran. Ja, es gibt noch Arbeit. Aber kannst du das nochmal sagen? Weil es ist mir nicht bewusst, dass das im Buch so steht, aber ich lasse das gerne nochmal so wirken. Kannst du es nochmal sagen?
Meine Frage war, was jetzt spontan in dir geschieht, wenn du den Tod in dir erklingen lässt.
Genau. Also zum Ersten eben das schon Gesagte, diese körperliche Reaktion, dass sich da etwas wehrt gegen das Sterben und gegen den Tod. Und dann so das Nächste, das dann geschieht, ist eine Erleichterung, dass ich das spüren darf, dass ich das im Bewusstsein haben darf und auch eine große Freude dem Tod gegenüber. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist so im Herzen eine große Freude dem Tod gegenüber.
Lieben Dank, Bruno, für dieses Gespräch. Ich nehme das sehr gerne mit. Auch dieser abschließende Satz. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollen Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.